Woran denkt ihr, wenn ihr das hört? Ein Klopfen auf Holz. Woran denkt ihr, wenn ihr das irgendwie in euren Alltag hört? Was für Emotionen verbindet ihr vielleicht damit? Ich kann euch sagen, was meine Kinder damit verbinden. Ja, wenn meine Kinder zu Hause sind und wenn sie wissen, dass Papa irgendwann kommt oder dass Mama irgendwann kommt und sie hören dann an der Tür, ja, dann ist helle Aufregung. Ja, sie kommen zur Tür gerannt und freuen sich, yeah, Mama ist da, Papa ist da. Und dann kommen sie auf einen zugerannt. Ich hoffe noch viele Weile. Aber es ist auch, wenn ich zum Beispiel zu Hause bin und mit den Kindern zusammen und mich freue, mit ihnen auch Zeit zu verbringen und auch mal meine Frau zu entlasten mit dem Dienst auch an den Kindern und ich dann weiß, dass meine Frau nach Hause kommt und es an der Tür klopft, dann freue auch ich mich, dass meine Frau endlich da ist und mir auch aushelfen kann. Stell dir vielleicht vor, vielleicht bist du noch ein Kind oder ihr wart mal früher ein Kind und dein Vater hat dann zu dir gesagt, Sohn oder Tochter, pass auf, räum dein Zimmer auf. Und wenn du dein Zimmer aufgeräumt hast, dann fahren wir ins Kino und haben eine gute Zeit. Dann sagst du, alles klar. Vater geht los, geht einkaufen und du gehst in dein Zimmer und du siehst da das ganze Chaos und alles rumliegen und du fängst dann irgendwie an, ein, zwei Sachen wegzuräumen und dann liegt dann da noch das Telefon oder der Computer, der noch auf ist oder das Buch, was da noch rumliegt und dann fängst du an, ja, nur noch schnell mal was nachgucken, nur noch schnell mal eine Sache lesen, verdampelst deine Zeit und wie fühlst du dich dann, wenn es dann an die Tür klopft und Papa ist da und du hast nichts geschafft? Sicherlich nicht gut. Aber wie freust du dich, wenn du es gemacht hast, wenn du aufgeräumt hast, ja, wenn alles bereit ist und wenn du dich freust und wenn du auf diese Tür guckst und eigentlich es nur noch kaum erwarten kannst, dass dein Vater kommt, an die Tür klopft und ihr losfahren könnt ins Kino. Oder stell dir vor, du möchtest den 60. Geburtstag oder 70. oder was auch immer von deinem Vater bei dir zu Hause feiern. Ja, weil ihr habt vielleicht ein schönes Haus, da ist es gerade ganz schön und du denkst dir alles das richtig schön aus und auch dein Vater freut sich natürlich. Ja, und dann gibt es viele Sachen, die zu erledigen sind. Ja, der Catering muss bestellt werden, Blumen müssen bestellt werden. Und du schiebst es irgendwie alles immer ein bisschen auf. Und irgendwann ist es dann schon zu spät, du merkst es nur nicht. Und dann, wenn du anfangen würdest zu rudern, einen Tag vorher noch alles zu organisieren, ist es auch zu spät. Die Gäste stehen vor der Tür, dein Vater und deine Mutter stehen vor der Tür und klopfen. Auch ein beschämendes Gefühl. Aber wiederum die positive Seite. Du hast alles gemacht. Du hast den Caterer, das Essen organisiert, du hast die Blumen organisiert, du hast alles da und du kannst es kaum erwarten, dass dieser Tag kommt. Ja? Und dann 10 Uhr an dem Samstag klopft es an der Tür und du freust dich, diesen Tag mit deinen Eltern und mit den Gästen zu feiern. Und eine solche ähnliche Perspektive gibt uns auch die Bibel regelmäßig. Jesus und die Apostel wiederholen immer wieder die Wahrheit und den Fakt. Christus war einmal hier, ist als Baby gekommen und wird auch ein zweites Mal wiederkommen. Und es soll für uns ein Moment der Freude sein. Dieser Tag, dieser Moment, wenn die Trompeten erschallen und wenn der Himmel geöffnet sein wird, dann sollen wir uns freuen, dass er da ist. Und deswegen ermahnen uns die Apostel immer wieder, bereit zu sein. Seid bereit. Aber wie können wir denn bereit sein? Was müssen wir tun, jeden Tag in unserem Leben? Was sollen wir tun, um uns vorzubereiten, um bereit zu sein? Ja, wie muss ich denn leben, dass wenn ich das Klopfen meines Vaters höre oder die Trompeten, dass ich mich dann freue und dass ich mich nicht schämen muss? Wie sieht dein Leben als Kind Gottes aus? Schlag gerne mit mir auf 1. Johannes oder den Brief, den 1. Johannesbrief. Und wir wollen dort wieder reintauchen und wollen uns anschauen, was Johannes denn dazu sagt, wie es auszusehen hat, als Kind Gottes zu leben. Ja, wir haben bereits schon viel gehört. Wir haben gehört von Johannes, dass das Ziel, warum er diesen Brief schreibt, ist, dass wir Gemeinschaft haben miteinander und mit Gott. Dass wir uns regelmäßig durch und weil wir sündigen, Buße tun müssen und uns dadurch reinigen können. Ja, wir sollen seine Gebote halten, wir sollen den Bruder lieben, wir sollen die Welt nicht lieben und wir sollen nicht dem Antichristen folgen, sondern wir sollen in ihm bleiben. Das war vor allen Dingen die letzte Predigt von Jonathan. Und dieses Ziel ist eben diese Gemeinschaft und die Freude in Gott. Und auch am Ende des Briefes schreibt er, das Ziel des Briefes ist, dass wir wissen, dass wir ewiges Leben haben dürfen. Und heute kommt ein weiterer Aspekt dieser Gemeinschaft hinzu, ja, dass wir nicht nur untereinander Brüder sind und dass wir einander und Gott lieben sollen, sondern dass wir auch eine aktive Beziehung als Kinder zu unserem Vater im Himmel haben. Und deswegen die Eingangsfrage, wie sollen wir leben, dass wir bereit sein können, dass wir bereit sind? Die kurze Antwort ist, lebe wie ein Kind Gottes. Aber die Antwort ist vielleicht ein bisschen kurz und deswegen schauen wir uns heute konkret an im zweiten Kapitel des Briefes, Vers 28 bis Vers 10 vom dritten Kapitel, den Abschnitt, wo wir das nochmal ein bisschen näher beleuchten wollen und ausmalen wollen, was es dann bedeutet, als Kind Gottes zu leben. Also schlag den Text mit mir zusammen auf, wenn wir ihn jetzt Stück für Stück durchgehen wollen. Und dieser Text gliedert sich sehr schön auch in drei Teile auf. Und das sind quasi Eigenschaften dessen, wie ein Kind Gottes beschaffen ist oder was ein Kind Gottes ist. Und zwar der erste Teil ist 2,28 bis 3,3, der Ausblick eines Kind Gottes, ja, die Hoffnung, die wir haben dürfen. Der zweite Teil ist die Ausrichtung eines Kind Gottes von 3, Vers 4 bis 3, Vers 6 und dann das Aussehen eines Kind Gottes, 3,7 bis 3,10. Ja, also der Ausblick eines Kind Gottes, die Ausrichtung eines Kind Gottes und das Aussehen eines Kind Gottes. Schauen wir also in den ersten Teil direkt rein, was uns erwartet, welchen Ausblick wir haben dürfen und was für eine Hoffnung wir haben können. In diesem ersten Teil hier, also von 2,28 bis 3,3, haben wir drei Hoffnungen oder drei Haupthoffnungen, die uns Johannes hier gibt, um zu verstehen oder um diese Hoffnung haben zu dürfen. Die erste Hoffnung ist Freimut bei seiner Wiederkunft. Lass uns das mal lesen, Vers 28. Und nun, Kinder, bleibt in ihm. Ja, das ist so dieser Scharniervers, dieses Überleiten von dem, was wir vorher hatten, wo er die ganze Zeit gesagt hat, bleibt in ihm, bleibt in ihm, bleibt in ihm, bleibt in ihm. Und hier macht er jetzt nun weiter. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Also der Abschnitt vorher war, folgt nicht dem Antichristen, bleibt in ihm. Und jetzt führt er hier hinein und gibt uns den Grund auch oder mit einem Grund, warum wir in ihm bleiben sollen. Und was bedeutet eigentlich dieses Bleiben? Ja, was heißt es denn praktisch, in ihm zu bleiben? Ja, das sind die ganzen Sachen, die Johannes schon genannt hat. Ja, wir sollen seine Gebote halten, wir sollen auf ihn schauen, wir sollen einander lieben, beständig beten, gehört dann auch noch mit dazu. Wir dürfen die Gemeinschaft am Sonntag hier zusammen genießen und wir sollen nicht die Welt lieben, unseren Nächsten denn anstatt dessen lieben. Und im Prinzip ist es ein konstantes Ausharren in ihm, in den Segnungen und in den Dingen, die er uns gegeben hat, unter anderem auch sein Wort. Und wenn wir in ihm bleiben, wenn wir all das tun, was bewirkt das in uns? Was macht es? Es bewirkt auch Heiligung, oder? Es bewirkt auch dessen, dass wir näher und näher zu Gott kommen und dass wir am Ende auch Christus ähnlicher sind. Und das ist Gottes Ziel mit dir auch in deinem Leben. Dich Christus, seinem Sohn, ähnlicher zu machen. Und diese Christus-Ähnlichkeit bringt eben das, was wir heute in diesem Text sehen. Das ist eine großartige Auswirkung. Wenn wir in ihm bleiben, wenn wir immer mehr zu Christus kommen, dann haben wir die Hoffnung, dass wenn er wiederkommt, wir freimütig sind. Dass wir uns nicht schämen müssen, dass wir uns nicht verstecken müssen, sondern dass, wenn wir das sehen, dieses Großereignis, dass wir dann raustreten können und sagen können, mein Vater, mein Herr ist hier. Und es ist eine Gewissheit des Zugangs zu unserem Vater, den wir haben dürfen. Charles Wesley hat mal eine Hymne geschrieben, auf Englisch heißt die And Can It Be? Und hier ist mal eine Übersetzung von der letzten Strophe. Heißt es, keine Verdammnis fürchte ich, Jesus und alles in ihm ist mein. Am Leben in ihm, meinem lebendigen Haupt und in göttlicher Gerechtigkeit geschmückt. Und jetzt, kühn und mit Freimut nahe ich mich dem ewigen Thron und nehme die Krone in Anspruch durch Jesus mein. Kühn und mit Freimut nahe ich mich dem ewigen Thron und nehme die Krone in Anspruch durch Jesus mein. Und das klingt schon irgendwie ziemlich dreist, oder? Also die Krone in Anspruch zu nehmen, als ob es uns zustehen würde. Und allein aus uns, aus wer wir sind, würde es uns nicht zustehen. Aber durch Jesus, durch Christus in mir, haben wir diesen Zugang und diese Freimut, zu ihm zu gehen. Ja, vor 2 Wochen haben wir von Christian gehört, wie gut es ist, dass wir uns vor Gott fürchten sollen und dass es ein wichtiger Teil unseres Lebens ist, uns vor Gott zu fürchten. Und das ist die andere Seite der Medaille, Freimut zu haben, weil wir wissen, dass wir seine Kinder sind. Und durch Christus müssen wir eben keine Scham verspüren, wenn wir in ihm sind, sondern haben Freimut. Gib mir vielleicht eine Möglichkeit, das in einem praktischen Anekdote nochmal irgendwie deutlich zu machen. In der 9. Klasse hatte ich mal ein Praktikum zu absolvieren. Und weil es damals für mich einfach war, weil ich keine Bewerbung schreiben wollte, bin ich zu meinem Vater gegangen. Mein Vater arbeitet im Kraftwerk und war damals auch fast Kraftwerksleiter. Und eines Tages wollte ich dann einfach mal zu ihm, bin dann zu ihm ins Büro gegangen und die Sekretärin hat gesagt, hier, warte mal noch einen Moment. Er ist gerade mit einem anderen im Gespräch, bin dann trotzdem reingegangen und habe mich dann da hingesetzt und da stand gerade ein Mitarbeiter da. Ja, und der stand dann stramm gerade, hat seinen Schutzhelm gehabt und hat dann quasi nicht sehr angespannt, aber doch höflich quasi alles berichtet und alles gesagt und stand auch im guten Abstand und ist dann irgendwann rausgegangen. Ja? Und er stand da und hatte sich meinem Vater nicht sehr weit genaht und ist dann auch schnell wieder rausgegangen. Und ich habe dann meinen Vater umarmt, habe mich in seinen Sessel gesetzt, habe dann geguckt, was auf seinem Bildschirm da so alles passiert. Und das ist doch natürlich und verständlich, oder? Unsere Kinder haben doch einen ganz besonderen Zugang zu uns. Ja, wir müssen, also ich habe nicht im Ansatz daran gedacht, dass ich mich irgendwie vor irgendwelchen Konsequenzen fürchten müsste. Denn ich weiß, er ist mein Vater und ich habe diesen Zugang und ich darf diese Dinge tun. Also nehmt das Beispiel nicht allzu weit, aber das ist so dieses Gefühl, was wir als Kinder Gottes haben dürfen. Und das ist unsere erste Hoffnung, die wir haben können, dass wir Kinder Gottes sind und deswegen Gott auch mit Freimut und mit Kühnheit begegnen können. Aber Johannes geht auch noch ein Stück weiter und zeigt uns noch, was es bedeutet, auch in ihm zu bleiben. Lass uns weiterlesen, die Verse 29 bis 3,1. Da heißt es: Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Und seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Also bleiben hat auch mit Gerechtigkeit zu tun. Bleiben ist nicht nur irgendwie ein Status, in dem wir jetzt rumspüren können und uns freuen können, sondern bleiben hat auch was mit aktiven Taten der Gerechtigkeit zu tun. Und jetzt die Frage, laut Johannes, wann können wir Gerechtigkeit tun? Jetzt im Text, ja, wir sollen die Gerechtigkeit tun, alle die aus ihm geboren sind. Und das ist unsere zweite Hoffnung. Diese Geburt bedeutet nämlich nicht nur neues Leben, diese Geburt bedeutet nämlich auch eine neue Familie. Und das ist auch eine weitere Hoffnung, die wir tragen können, dass wir in der Familie Gottes sind und mit Gott als unserem Vater. Johannes ist der sehr gerne Kinder benutzt als Ansprechtitel für seine Zuhörer. Und hier gibt er uns noch ein bisschen theologisches Mauerwerk vielleicht, warum er so gerne diesen Titel auch benutzt. Dieses Wort geboren, das kennen wir auch, wenn wir ein bisschen zurückdenken an Johannes 3, ja, dass wir alle aus Neuem geboren sind, wenn wir in ihm sind. Und gerade deswegen gibt es uns auch diese Persönlichkeit und diese persönliche Beziehung zu ihm und leitet auch deswegen direkt dann im Vers 3, Vers 1 über zu sagen, dass wir die Liebe sehen, die der Vater uns gezeigt hat. Und er unterstreicht es noch und er sagt, seht und schaut, was für eine Liebe es war, dass wir nicht nur Kinder sind, sondern dass er uns auch Kinder nennt. Und diese Unterscheidung oder diesen Punkt, der ist auch nochmal so wichtig zu verstehen. Es ist nicht einfach nur ein Status, ein Sein, sondern es ist Gottes, des Vaters, aktive, willentlicher Zuspruch zu uns in diese Familie zu nehmen. Ja, er proklamiert es und sagt es, ich nenne dich mein Kind. Und diese Liebe ist nicht die gleiche Liebe, die wir auch in Johannes 3,16 haben, ja, wo es heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Es ist eine andere Liebe. Lass mich die Liebe einmal verdeutlichen. Ich zum Beispiel, ja, wir haben von Johannes gehört, wir sollen auch unseren Nächsten lieben und unseren Bruder lieben. Das heißt, in einer bestimmten Art und Weise soll ich auch alle Frauen lieben. Das heißt, wenn ich eine Frau auf der Straße sehe, die angegriffen wird, dann ist es auch meine Liebe, ihr zu zeigen, hinzugehen und ihr zu helfen und sie zu beschützen, in einer bestimmten Art und Weise. Aber ich habe eine andere Liebe, mit der ich meine Frau liebe. Denn vor mehr als 8 Jahren habe ich am Altar nicht nur Ja zu ihr gesagt, sondern ich habe gleichzeitig auch Nein zu allen anderen gesagt. Meiner Frau gilt ein ganz besonderer Schutz, der nicht allen Frauen dieser Welt gilt. Meiner Frau gilt ein ganz besonderer Schutz, dass ich sie nähre, dass ich sie pflege. Und so ist es auch mit uns und Gott. Wir sind als Kinder Gottes in einer ganz besonderen Liebesbeziehung zu ihm, die nichts mit dem der Liebesbeziehung zur Welt gemeint hat. Und wie unglaublich ist es doch, dass wir diese Liebe und diesen besonderen Schutz auch erfahren dürfen. Ja, und das ist unsere Hoffnung, unsere Familienzugehörigkeit zu unserem Vater, zu unserer Familie als Gläubigen. Und deswegen vielleicht auch die Frage, wenn es sogar heißt, dass Gott uns Kinder nennt, ist es auch in deinem Leben sichtbar, dass du ein Kind von ihm bist? Ja, nennst du dich selbst auch Kind Gottes? Nicht nur in dem, was du sagst, sondern auch in dem, was du tust. Dann schauen wir uns nochmal Vers 29 an vom Kapitel 2. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Ja, wenn wir aus ihm sind, wenn wir aus ihm geboren sind, dann muss es zwingend auch dazu führen, dass wir Gerechtigkeit tun. Und warum ist das so? Weil die Quelle, aus der wir kommen, ja, Christus, unser Denken und unser Handeln beeinflussen soll. Dass all unser Denken eigentlich das Gleiche sein sollte, wie es Christus ist. Und dieser Text oder diese Stelle heißt nicht, dass nicht auch Ungläubige gute und moralische und gerechte Werke tun können. Aber auf jeden Fall bedeutet es, dass ein Kind Gottes es tut. Ja, und es darf keine Christen geben, die der Ungerechtigkeit konstant verfallen sind und ihr nacheifern und nachfolgen. Das ist auch nochmal wichtig. Und Achtung, Johannes möchte hier keine Werksgerechtigkeit lernen. Es geht nicht darum, dass wenn du Gerechtigkeit tust, du geboren wirst, sondern es ist genau andersrum. Wenn du aus ihm geboren bist, dann folgt auch natürlich die Gerechtigkeit. Unsere neue Geburt bedingt die Gerechtigkeit. Und das müssen wir auch mal verstehen, wenn wir jetzt auch die nächsten Verse anschauen, dass wir alles, was Johannes sagt, auch immer im Gesamtkontext von seinem ganzen Buch sehen müssen. Wir können nicht jetzt den einzelnen Vers rausmachen und dann Absolutitäten oder Absolutheiten darstellen, sondern wir müssen immer sehen, dass Johannes ja auch gesagt hat, wir sollen glauben und auf ihn schauen und in ihm bleiben. Ja, also die Frage, siehst du in deinem Leben, dass du ihm folgst, dass du der Gerechtigkeit folgst und dass du ihn liebst? Ja, und jetzt könnte vielleicht auch noch der Einwand kommen, okay, wenn Gott mein Vater ist, ja, warum leide ich dann? Warum haben die Zuhörer gelitten? Warum wurden sie verfolgt? Warum werden wir krank? Warum hört uns Gott nicht, wenn wir für unsere Mitmenschen beten? Ist er nicht denn unser mächtiger Vater? Und deswegen fügt Johannes auch noch diesen Satz hier ein. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Also auch nochmal diesen Punkt nochmal zu nehmen. Ja, wir sind in der Familie und gerade deswegen werden wir auch von der Welt Widerstand haben. Gerade deswegen werden uns die Kollegen belächeln, wenn wir sagen, dass wir Christen sind und sie sagen, ja, du glaubst irgendwelche komischen, unwissenschaftlichen Sachen. Und gerade deswegen können wir genau auch ermutigt sein und uns getröstet fühlen, dass wenn wir diesen Widerstand erleben von anderen, von der Welt, dass wir dann auch uns als Kinder Gottes verhalten. Und deswegen auch meine Ermutigung und vielleicht auch meine Ermahnung an dich, dich nicht des Namens als Kindes Gottes zu schämen. Denn überleg mal, wenn du dich jetzt schämst für den Namen, dass du Kind Gottes bist, wirst du dich zweimal schämen. Einmal jetzt oder die ganze Zeit und auch wenn er wiederkommt, wirst du dich wieder schämen, wenn du vor ihm stehst und sagen musst, ja, ich habe mich für deinen Namen geschämt. Andersrum, wenn du Freimut hast jetzt vor deinen Kollegen, vor deinen Mitmenschen, vor deinen Schülern, Mitschülern, jetzt Freimut hast, dann wirst du auch wieder Freimut erleben, wenn Christus wiederkommt. Und es ist wahr, dass wir beschämt werden für das, was wir sind und wer wir sind, aber es ist ein Unterschied, ob wir dann noch Scham fühlen. Das heißt, ihr müsst wissen, dass ihr beschämt werdet, aber bitte schämt euch nicht. Und hier klingen vielleicht auch wieder die Worte von Paulus an, aus Römer 1, denn ich schäme mich nicht des Evangeliums von Christus, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Wir haben eine Familie, ein Erbe, eine Rettung, das Leben und einen Vater, der mehr wert ist als alles andere, was es wertzuschätzen gilt. Was ich nochmal sagen, wir haben eine Familie, ein Erbe, eine Rettung, das Leben und einen Vater, der mehr wert ist als alles andere, was es wertzuschätzen gilt. Deswegen jeder Angriff und jede Opposition gegen uns ist eine Ermutigung zu wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir in ihm sind und dass wir dieser Familie angehören. Und vielleicht noch eine Frage, die du vielleicht noch mit aufschreiben kannst, auch sehe ich auch in meinem Leiden, dass ich ein Kind Gottes bin. Lass uns zum nächsten Punkt kommen. Unsere nächste Hoffnung, die wir haben dürfen, ist die Hoffnung auf Vollendung. Lesen wir jetzt in den Versen 2 und 3, die Hoffnung auf Vollendung. Es setzt die Erwartung von Johannes an uns, wenn wir das jetzt lesen, dass wir Gerechtigkeit tun sollen, dass wir jetzt schon vollkommen sind, dass wir jetzt schon perfekt sind. Und diese Passage, die wir jetzt lesen, die zwei Verse, sind so wichtig auch für den nächsten Teil, den wir uns anschauen wollen. Lass uns das kurz lesen, die Verse 2 und 3. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Wenn ich mal fragen würde, wer von euch keine Sünde mehr getan hat in den letzten 10 Jahren oder sicher ist, dass er auch in den nächsten 10 Jahren keine Sünde mehr tun wird, dann wird das keiner sein. Und dennoch lesen wir Vers 2, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Trotz Verfolgung, die wir erleiden, trotz dem Gegenstand, dem Widersachen aus der Welt, und trotzdem, dass wir all dieses haben und trotz, dass wir auch noch sündigen, auch noch Sünde tun. Dennoch sind wir jetzt schon Kinder Gottes. Und es ist dieses schon jetzt, aber noch nicht ganz Prinzip. Vieles haben wir als Kinder Gottes schon jetzt. Ja, die Segnungen aus dem Himmel, wir haben die Errettung, den Heiligen Geist als Siegel. Aber vieles steht eben noch aus. Wir sind noch nicht vollkommen und wir sind noch nicht perfekt. Und das sagt er auch hier. Die Gleichgestaltung, die letztendliche Gleichgestaltung Christi ist noch in der Zukunft. Und deswegen befinden wir uns jetzt in einer graduellen Heiligung. Was wir jetzt durchmachen, das Ziel Christus, wo wir hingehen, ist jetzt ein Stückwerk, ein Stück für Stück, worauf wir uns hinarbeiten. Und dann aber, wenn wir entweder sterben oder zu ihm kommen oder er zurückkommt, dann sind wir heilig. Und die Veränderung, wie sie geschieht, ist auf Erden und ist dann genau die gleiche. Erinnert euch vielleicht an 2. Korinther 3,18, da heißt es, dass wir verändert werden in sein Bild, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ja, wir sehen ihn hier jetzt durch sein Wort, wie in einem Spiegel und werden so verändert. Und wie werden wir dann verändert werden? Wir werden ihn sehen, wie er ist. Ja, und das ist immer genau das Gleiche. Deswegen ist auch die Ermutigung, die Ermahnung, die Hoffnung, die wir haben dürfen, dass wir ihn sehen können. Dass wir ihn sehen können in seinem Wort. Dass wir ihn dann sehen werden, wenn er wirklich da ist. Und wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dann werden wir komplett ihm auch gleichgestaltet werden. Ja, und der Kampf gegen die Sünde ist hart und er ist schwer. Aber diese Hoffnung, die wir haben dürfen, dass eines Tages dieser Kampf vorbei sein wird. Auch wenn wir jetzt bluten, bis aus Blut der Sünde widerstehen müssen, wird dieser Kampf eines Tages vorbei sein. Und verstehe bitte, das ist Gottes Ziel mit dir. Das ist Gottes Ziel mit dir in deinem Leben. Er will nicht, dass du reich bist. Er will nicht, dass du ein großes Auto hast. Er will nicht, dass deine Kinder lieb und gut erzogen sind. Alle Dinge sind natürlich, ich stelle es jetzt in Absurditäten dar, so wie Johannes. Aber sein größtes Ziel mit dir ist, dass er dich in das Bild seines Sohnes verändert. Und das Stück für Stück oder an dem Tag, an dem er wiederkommt. Ja, und das ist der Weg, den wir auf Erden hier gehen müssen. Aber eine Hoffnung, die wir auch in uns haben können, dass eines Tages dieser Kampf vorbei sein wird. Ja, und das heißt, muss ich jetzt komplett perfekt sein? In dem Moment, wenn Christus wiederkommt, muss ich dann die Vollendung erlangt haben? Nein, er sagt es ja hier, es wird noch kommen. Aber ist dieser Prozess schon sichtbar? Bist du in diesem Prozess der Heiligung? Bleibst du in ihm? Ist das dein Denken und dein Streben und dein Wollen hin auf ihn gerichtet? Und der Vers 3 ist die logische Schlussfolgerung aus dem Ganzen. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Das ist dieser Prozess der Heiligung. Und wie reinigen wir uns? Kapitel 1, durch Buße. Und wann nur müssen wir Buße tun? Wenn wir sündigen. Ja, also Johannes sagt, gibt ja auch alles schon in den vorherigen Kapiteln, dass Sünde leider noch Teil unseres Lebens ist, aber dass wir uns reinigen sollen, dass wir zu ihm schauen sollen und diese Hoffnung auf ihn gerichtet sein muss. Also wie lebst du in dieser Erwartung auf dieses Kommen, auf diese Wiederkunft? Wie lebst du, wenn du weißt, dass dieser reine und perfekte Jesus einmal wiederkommen wird und du ihm in die Augen schauen wirst, wenn du ihm gegenüberstehst? Wie gehst du in deinem Alltag um, mit deinen Kindern, mit deinen Kollegen, mit deinen Geschwistern hier in der Gemeinde, mit deinem Ehepartner oder in deinem Büro, wo auch immer? Oder wenn du alleine zu Hause bist, du weißt, jeden Moment kann er wiederkommen, wie lebst du? Ich möchte auch nochmal ein bisschen fokussieren darauf, wer wiederkommt. In Johannes 8, 46 sagt Jesus, wer unter euch, sagt er zu den Gelehrten, zu den Jüngern, zu allen, die da waren, wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Und es war Ruhe. Niemand. Ja, stellt euch vor, ich würde es jetzt hier stehen. Ich würde sagen, wer von euch kann mich irgendeiner Sünde beschuldigen? Wenn meine Frau hier wäre, wäre das Erste, was ihr hören würdet, lautes Gelächter. Danach würde Sabina ein Mikrofon nehmen, hier vorne aufbauen und dann würde sich eine Schlange bilden und jeder würde viele Dinge zu sagen haben, was ich an Sünde habe, aber nicht er. Und deswegen auf ihn sollen wir schauen und so werden wie er sollen wir. Deswegen nochmal diese drei Hoffnungen und den Ausblick, den wir haben als Kind Gottes. Wiederkunft und Freimut, wenn er da ist. Familie Gottes, der wir zugehören und die Vollendung, auf die wir schauen können. Das ist unsere Hoffnung, unser Ausblick und das, wonach wir uns sehen. Schauen wir jetzt den zweiten großen Teil an, die Ausrichtung eines Kind Gottes. Wohin schauen wir? Wohin lenkt sich unsere Gedanken, unser Herz und unser Wollen? Ja, zusammen auch, wir müssen immer das Ganze mitnehmen, mit dem Johannes uns hier schon angefüttert hat, um auch die folgenden Sachen zu verstehen. Ja, wir haben die Vergebung durch Buße in Kapitel 1 gehabt. Wir haben gehört, dass Christus unser Advokat ist, dass wenn wir sündigen, wir jemanden haben, der für uns einsteht. Und jetzt haben wir gehört, dass wir ein Kind Gottes sind und dass wir vollendet sein werden, wenn Christus wiederkommt. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wenn wir all das haben, wenn Johannes all das gesagt hat, warum soll ich dann noch gegen Sünde kämpfen? Warum? Wenn Christus mir vergibt, wenn er mein Advokat ist, wenn ich doch eh vollendet werde, wenn der letzte Tag da ist, warum diese ganze Rhetorik mit aus Blut widerstehen und der Sünde kämpfen und ist das nicht alles viel zu anstrengend? Und das weiß Johannes oder will ja jetzt dagegen argumentieren und hilft uns, ein richtiges Verständnis auch von Sünde zu geben. Ja, Johannes hat sich immer an verschiedene Gruppen gewandt. In Kapitel 1 hat er sich an die gewandt, die gesagt haben, ich habe keine Sünde, ich bin schon perfekt. Und hat ihnen gesagt, du bist ein Sünder und du bist nicht perfekt. In Kapitel 2 hat er sich an die gewandt, die erdrückt werden förmlich von der Last ihrer Sünde, weil sie so wissen, wie sündig sie sind. Und ihnen sagt er, Christus ist dein Advokat und schau auf ihn und tue Buße. Und jetzt gibt es auch noch Christen, die sagen, oder Gläubige, die sagen, ja, Sünde ist doch nicht so schlimm. Und das ist doch alles halb so wild. Und man muss es doch irgendwie ein bisschen tolerieren. Ne? Und einige werben ja auch immer noch dafür, dass es sowas gibt wie fleischliche Christen, ja, die sich mit ihm Christus identifizieren, die sagen, ich bin Christ, aber eigentlich gar nicht so leben. Ja, und wenn du dich genauso fragst, wofür dieser ganze Zirkus gegen Sünde, dann hör jetzt gut zu bei den nächsten Versen. Verse 4 bis 6 aus dem dritten Kapitel. Lasst uns die einmal zusammen lesen. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Und wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und ihn nicht erkannt. Johannes ist nicht unbedingt, wenn wir seine Briefe lesen, ein römischer oder ein griechischer Denker. Ja, ist oft eigentlich ein bisschen argumentiert er hin und her. Aber diese Verse hier erinnern, als ich das ein bisschen studiert habe, so ein bisschen an einen formalen Beweis. Und wir werden uns das mal kurz ein bisschen anschauen. Ja, also es ist wirklich sehr schön strukturiert. Vers 4 ist Prämisse 1, Vers 5 ist Prämisse 2 und Vers 6 ist dann die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen können. Und die wollen wir uns mal kurz anschauen. Also die erste Prämisse, Vers 4. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Also was gibt uns Johannes hier? Johannes gibt uns erstmal eine Definition von Sünde. Was ist Sünde? Gesetzlosigkeit. Danke. Das Problem mit dem Wort Gesetzlosigkeit, wenn Johannes das hier benutzt, ist, dass er es nie sonst benutzt. In keinem seiner Briefe oder in dem Evangelium benutzt er dieses Wort Gesetzlosigkeit. Und auch das Thema Gesetz ist eigentlich in seinem Brief, hier im ersten Johannesbrief, kein Thema. Und jetzt bringt er das an und sagt, Sünde ist Gesetzlosigkeit. Das nächste Problem in der Auslegung, was wir haben, ist auch, dass dieses Wort Gesetzlosigkeit auch nicht allzu oft im Neuen Testament vorkommt. Aber an all den Stellen, wo es vorkommt, können wir immer ein Muster sehen. Es steht immer konträr zu der Gerechtigkeit, die wir tun sollen. Und es ist immer ein aktives, willentliches Agieren gegen Gott. Es ist die Rebellion und das Auflehnen gegen Gott und gegen seine Gebote und gegen sein Wort. Lass mich kurz vorlesen aus 2. Thessalonicher 2,3. Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Und dieser Sohn der Gesetzlosigkeit, der Antichrist, auch das haben wir von Johannes im Abschnitt davor gehört, vor dem wir uns hüten sollen und dem wir nicht nachfolgen sollen. Ja, also diese Gesetzlosigkeit ist das Willentliche. Sünde ist nicht eine Bagatelle. Sünde ist ein willentliches, aktives Auflehnen und Rebellieren gegen Gott. Sie ist kein intellektueller Fauxpas, dass wir einen Fehler gemacht haben. Ja, meine Tochter geht in die Schule, macht so viele Fehler jeden Tag, aber das ist okay. Das soll sie auch, sie soll lernen. Aber Sünde ist immer persönlich. Sünde ist immer moralisch und Sünde ist immer gegen Gott. Das heißt, in Summe, ja, sagt Johannes jetzt hier in seiner ersten Prämisse, Sünde ist Gesetzlosigkeit und ist ein aktives, willentliches Gegen-Gott-Handeln. Und das, Frage, kann sich ein Christ damit identifizieren? Nein, kann er nicht, weil wir sind in seiner Familie und er ist unser Vater und er liebt uns. Zweite Prämisse. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen und in ihm ist keine Sünde. Jetzt sagt uns Johannes, nicht nur, dass Sünde gegen Gott ist und gegen Gott rebellieren ist, sondern dass Christus in seiner Beziehung zur Sünde auch diametral auseinanderstand. Christus hat mit Sünde überhaupt nichts zu tun, außer dass er sie hinwegnimmt. Und erinnern wir uns, das Ziel Gottes mit unserem Leben ist, dass wir Christus ähnlich werden, dass wir so werden wie er. Das heißt, seine Anliegen sollen unsere Anliegen sein. Sein Denken soll unser Denken werden. Und dann ist die Frage, warum kam Jesus auf die Erde? Was war die Erwartung der Juden? Sie dachten, der Messias würde kommen, um Rom zu vernichten, damit endlich das Königreich Gottes auf Erden aufgebaut wird und dass sie frei sind von den Römern. Was denken wir? Ja. Christus ist gekommen, damit ich ein schöneres Leben habe, ein größeres Auto fahre, gesünder bin, mich mehr irgendwie über die Sachen dieser Welt freue. Nein. Warum ist Christus gekommen? Er ist gekommen, um die Sünde hinwegzunehmen. Gottes Heilsplan, der Heilsplan der Geschichte der Menschheit, basiert auf dem Problem der Sünde. Und was wir auch schon vorher festgestellt haben, in ihm ist keine Sünde. Und wir erinnern uns auch an Kapitel 1, wo es hieß, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Sünde und Christus passen einfach nicht zusammen und gehören nicht zusammen. So, wenn wir jetzt diese Punkte nehmen, ja, die erste Prämisse, die zweite Prämisse, können wir uns jetzt zu der Schlussfolgerung wenden. Lass mich vielleicht noch eine Prämisse 0 einsetzen, die wir vorher haben. Wir sollen in Christus bleiben, ja, und so werden wie er. Dann, jede Sünde ist gegen Gott gerichtet. Christus ist gegen Sünde gerichtet. Schlussfolgerung, wenn du wie er sein sollst, dann kannst du nichts mit der Sünde zu tun haben. Vers 6, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Das ist wieder eine von Johannes krassen Aussagen. Schwarz, weiß, Licht, Finsternis. Es gibt keine Grauzone, kein nichts zwischendrin. Also die Frage, ist ein echter Christ perfekt? Ohne Sünde und nur voller Gerechtigkeit. Wie gesagt, lasst uns alles mitnehmen, was Johannes schon vorher gesagt hat. Nein, die Vollendung kommt noch. Wir haben auch Kapitel 1 gehabt, Kapitel 2. Es spricht dennoch aber von einem Ideal, einer Ausrichtung, auf die wir schauen müssen. Ich meine, stellt euch vor, Johannes würde hier sagen, ja, also Christus ist zwar rein und, könnte er vielleicht gar nicht sagen, aber er würde ja sagen, irgendwie Christus ist gekommen, aber es ist okay, dass du noch in Sünden bist oder hier und da, naja, ein kleiner Ausrutscher ist nicht so schlimm. Stell dir mal vor, was für eine Rhetorik das wäre im Gegensatz zur Sünde. Es geht nicht, es ist mit Gott nicht vereinbar. Und auch andere Schreiber, es ist nicht nur Johannes, auch andere Schreiber sagen das. Ja, Petrus sagt oder zitiert, seid heilig, wie ich heilig bin. Das ist auch kein Grau, ist auch schwarz-weiß. Paulus sagt im Galaterbrief, mir ist die Welt gekreuzigt und ich der Welt. Ich habe nichts mehr damit zu tun. Paulus sagt im Römerbrief, tötet die Taten eures Leibes, eures Fleisches durch den Geist. Und was hat Jesus gesagt? Wenn dich deine rechte Hand zur Sünde verleitet, dann hau sie ab. Wenn dich dein Auge zur Sünde verleitet, reiß es aus. Das ist auch ein Verständnis, eine Rhetorik, die wir auch in uns aufbauen müssen gegen Sünde. Nicht zu sagen, ja, Sünde ist okay und ja, hier mal ein schlimmes Wort ist ja auch nicht so schlimm. Sünde ist fatal. Sünde hat nichts mit Christus zu tun. Das ist unser Mandat, das ist unser Maßstab, den Gott uns auflegt, den er uns zeigt und die Ausrichtung, die wir als Kinder Gottes haben müssen. Bleib in Christus und schau nicht auf die Sünde. Wie gehst du mit Sünde um? Identifizierst du dich mit Christus, sagst, ja, ich bin ein Kind Gottes und tolerierst dennoch Sünde in meinem Leben? Bist du überhaupt dabei, aktiv zu schauen, wie du dich reinigen kannst und wie du von Sünde dich entfernen kannst? Wenn Leute dich sehen, wovon bist du charakterisiert? Bist du ein Mensch, der ja, hier mal da und hier mal da, oder bist du ein Mensch, wo sagen, oh, der ist gerecht oder der strebt zumindest nach Gerechtigkeit? Unsere Haltung zur Sünde muss radikal sein. Wir können nicht ein Grau- oder Wischiwaschi-Beziehung zu unserer Sünde haben. Eine interessante Geschichte dazu kam mal von Mike Abendroth. Einige kennen ihn vielleicht von euch, ein Prediger aus Amerika, der auch beim EBTC einige Seminare anbietet. Er hat auch so eine Radioshow. Und eines Tages rief mir eine Frau an. Und die Frau hat gesagt, ja, wir haben uns jetzt als Familie einen neuen Laptop gekauft, aber ich erwische meinen Mann seitdem regelmäßig, dass er Pornografie darauf konsumiert. Und die Frau hat ihn gefragt, was soll ich jetzt machen? Und er hat gesagt, geh in das Haus, nimm den Laptop, zerbreche ihn in zwei und schmeiß ihn in den Müll. Und die Frau hat gesagt, nein, aber das war so teuer und mein Mann, der wird so sauer sein. Und sagt er, naja, was weiß ich denn schon, ich bin bloß im Radio. Aber was er, die Moral der Geschichte ist so wahr, wir stellen andere Werte, alles über dessen, was Gott stellt. Der große Punkt ist doch eigentlich, dass wir uns von Sünde befreien sollen, dass wir endlich frei sein sollen von dieser Sünde. Und dass wir nicht irgendwie sagen können, ja, aber er war doch teuer. Nein. Unsere Reinheit und unser Abstoßen von Sünde ist so viel wichtiger. Also wie denkst du über Sünde? Wie denkst du über deinen Ärger? über deine Selbstzufriedenheit oder vielleicht deine Selbstunzufriedenheit, über deine Gier, über dein Selbstmitleid, denkst du, ja, ich bin einfach kein Überflieger-Christ, ich bin halt so ein Normalo-Christ, ja, oder nimmst die, wirfst die Hände in den Schoß und sagst, ich elender Mensch, ja, ich warte einfach, bis ich dann vollendet werde. Nein, Johannes gibt sich damit nicht zufrieden und wir sollten es auch nicht tun. Wir müssen lernen, auch die Sünde zu hassen und ihr radikal gegenüberzustehen, wie Jesus es tat, nicht ins Einlullen zu lassen, sondern auf ihn zu schauen. Ja, und deswegen auch zu bitten und zu beten, Gott zu bitten, uns in dem Kampf zu helfen. Denn er kam doch, um die Sünden wegzunehmen. Wieso sollte er dann Sünde in uns noch tolerieren? Und er wird dir da auch helfen und auch deine Sünde hinwegnehmen. Lass uns noch zum Schluss den letzten Teil ansehen, das Aussehen eines Kind Gottes. Also wir hatten jetzt die Hoffnung und den Ausblick. Wir hatten, wie ein Kind ausgerichtet sein soll und wie das Kind Gottes mit der Sünde umgeht. Und auch noch im Hinterkopf behalten, es geht um Bleiben. Also es ist ein kontinuierliches, worum es sich dreht. Es ist kein Sprint, in dem wir leben, sondern es ist ein Marathon, in dem wir leben. Welche Familie wir gehören, und wir haben auch gerade gesehen, das Ideal, auf das wir schauen und wo wir uns hinbewegen. Und hier sind die ersten Worte, die Johannes hier nutzt, Worte der Warnung vor Verführung. Kinder, niemand verführe euch. Es gab diese Irrlehrer, die an die Gemeinde kamen, weswegen auch Johannes den Brief geschrieben hat, die gesagt haben, nur alles Geistliche ist gut und alles Fleischliche ist böse. Und das führt eben natürlich auch dazu, dass man sagt, naja, was kann ich dann noch da tun, wenn mein Fleisch eh Sünde ist und mein Geist ist ja rein, also von daher ist alles gut. Und gegen diese wendet er sich und zu denen sagt er, Kinder, lasst euch nicht, oder zu den Kindern sagt er, lasst euch von niemandem verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und jetzt, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Und daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Und wie leicht ist es doch, dass wir uns verführen lassen, oder? Dass wir sagen, ja, Schwamm drüber, oder ich schaff's eh nicht. Christus wird mir schon vergeben, ich habe doch Freiheit in Christus. Freiheit wozu? Weiter zu sündigen, weiter seinen heiligen Namen in den Mund zu nehmen, um ihn zu beschmutzen, weiter Mitmenschen zu betrügen, mit denen wir zusammen leben, um zu bekommen, was wir wollen. Weiter unseren Partner und unsere Kinder anzuschreien, ist das, wozu Christus gekommen ist, uns zu befreien? Nein. Christus ist gekommen, uns Freiheit davon zu schenken, Freiheit von Sünde, nicht mehr so zu leben, sondern davon frei zu sein. Wer Sünde tut, der kommt nicht aus Gott, der kommt aus dem Teufel. Ja, Gott hat uns ja auch als Kinder Gottes eine Waffenrüstung gegeben, um uns gegen die Sünde zu richten, um uns gegen den Teufel und die Mächte dieser Welt zu geben. Wir gehören einfach nicht dem Teufel. Und können deswegen auch Sünde nicht tolerieren und mit ihr so umgehen, als wäre sie ja einfach irgendwie da und man kann ja eh nichts dagegen machen. Es muss so deutlich sichtbar sein, dass wir zu dieser Familie gehören und dass wir eben nicht beständig in Sünde leben, sondern dass wir beständig in Gerechtigkeit leben. Und dass, wenn wir sündigen, wir Buße tun. Und dass, wenn wir sündigen, wir auch diese Sünde hassen. Und dass wir uns wieder zu ihm wenden und dass wir bei ihm sind. Denn wer beständig in dieser Sünde lebt und wer sagt, ich will eigentlich gar nicht und ich will sündigen und ich will das jetzt haben. Und wer konstant in dieser Rebellion gegen Gott lebt, der hat auch, laut Johannes, keine Errettung erfahren. Und jetzt könnte vielleicht von euch der Einspruch kommen, naja, aber wir haben doch gelesen, Christus ist unser Advokat, also kann ich doch machen, was ich will. Ja, du sollst auch machen, was du willst. Aber verstehe, dass jetzt dein Willen und dein Wollen nicht mehr ist, zu sündigen, sondern jetzt ist dein Willen und dein Wollen, den Willen deines Vaters zu tun. Und er hat mit Sünde auch überhaupt nichts zu tun. Und er gibt uns hier, Johannes gibt uns hier diese Gegenüberstellung vom Teufel und vom Vater als Gott, unserem Vater. Und zeigt uns quasi hier diesen Vaterschaftstest. Und der Vers, der wahrscheinlich die meisten Augenbrauen jetzt gehoben haben wird, ist Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Nochmal, es heißt hier, es geht hier nicht darum, dass jeder Christ komplett und immer und durchgehend perfekt ist und niemals sündigt. Aber es geht darum, dass wir ein Ideal haben, auf das wir schauen. Dass eine Beständigkeit in unserem Leben sichtbar ist, eine Beständigkeit dessen, ihm zu folgen und das Richtige zu tun. Und ja, die letztendliche Vollendung kommt noch, das haben wir auch gehört. Stellt euch vielleicht vor wie ein Profi-Eiskunstläufer. Ja? Von den Amateuren unterscheidet er sich darin, dass er sehr gut fährt, dass er die meisten Sprünge auch immer sauber setzt und dass er auch seine Partnerin hoffentlich auch immer gut auffängt. Aber er wird auch mal umknicken oder er wird mal nicht ganz perfekt landen. Das gehört auch dazu. Aber dennoch müssen wir sehen, und oder man sieht es ja auch sofort, wenn jemand ein Profiathlet ist. Und welche Hilfe haben wir in diesem Kampf gegen die Sünde? Auch diese Hilfe haben wir hier im Vers 9, denn sein Same bleibt in ihm. Ja, der Same, das ist, Kommentatoren streiten sich da auch ein bisschen, was das heißen soll, aber ich denke, aus dem, was wir jetzt gehört haben und auch mit dem Kontext von bleiben, ja, ist es das Wort Gottes, was wir haben und auch der Heilige Geist, die in uns sind und die uns treiben und die uns bringen und die uns zu ihm bringen, die uns nähren und helfen, in ihm zu bleiben und weg von der Sünde zu kommen und hin zu ihm zu gehen. Deswegen kämpfe gegen die Sünde. Toleriere nicht Sünde in deinem Leben, sondern kämpfe gegen sie. Abschließend also. Lasst uns nicht verführen, in eine dieser Sackgassen mit Sünde lax umzugehen. Zu sagen, sie ist da, ich kann dagegen nichts machen, ist halt so. Gott vergibt schon, ich elender Mensch, was soll ich machen? Am Ende werde ich Eva verwandeln. Nein, sei ein Kind Gottes. Bezeichnend dafür ist eben deine Eigenschaften, wie du lebst, woraus du geboren bist. Man muss es sehen. Ja, so oft, wenn ihr vielleicht mal dann durchlest nochmal und euch mal das Wort offenbar unterstreicht in den Texten, es ist so offensichtlich, es muss offenbar sein. Es muss offenbar sein, wem ihr gehört und wer ihr seid. Und hier ist nochmal vielleicht wichtig, die Lösung jetzt zu dem Problem der Sünde ist nicht einfach, ja, lass die Sünde. Die Lösung zu dem Problem der Sünde ist, schau auf ihn. Es ist nicht einfach nur ein, mach nicht mehr das, sondern ein, tu das. Und schau auf ihn und schau vor allen Dingen auf den, der am Kreuz hing. Schau auf Jesus am Kreuz. Ich meine, ich kenne deine Situation nicht mit den Sünden, mit denen du vielleicht umgehst, ob es Pornografie ist oder ob du regelmäßig explodierst äußerlich und innerlich vor Wut, wenn Dinge nicht so laufen, wie du möchtest, ob du vielleicht in Selbstmitleid oder in Unzufriedenheit lebst oder ob du die Welt und das Zeug, was die Welt dir bietet, liebst, ob du faul bist, ob du vielleicht faul sich darum äußert, ob du viel auf Instagram und Facebook und YouTube, Netflix, was auch immer bist, aber resignier nicht. Akzeptiere nicht, dass das Teil deines Lebens ist. Ja, sprich mit Leuten, nütz die Segnungen, die Gott dir gegeben hat. Sprich mit Leuten in der Gemeinde. Schau in sein Wort, bete und agiere aktiv dagegen. Christus ist nicht gestorben, dass du weiter an deinen Sünden lebst und dass du weiter darin schwelgst und nichts dagegen tust. Er ist gekommen, um die Sünde hinwegzunehmen, um uns frei zu schenken. Der Vater hat nicht seinen einzigen Sohn gesandt und sein Blut am Kreuz vergossen, damit wir daran weitermachen, damit wir aufhören, gegen Sünde zu kämpfen. Und der Geist ist dir nicht gegeben worden, dass du verlierst, sondern der Geist ist dir gegeben worden, damit du die Taten des Fleisches tötest durch den Geist, dass wir zum Sieg kommen. Das Evangelium ist keine Botschaft der Gefangenschaft. Das Evangelium ist eine Botschaft der Freiheit. Freiheit, so zu leben, wie Gott es gedacht hat, dass wir leben. Freiheit, nicht mehr in Feindschaft mit unserem Schöpfer zu sein, sondern in Einheit und Gemeinschaft. Freiheit, Freude und Freimut, ihm dann kühn gegenüberzustehen, wenn du es hörst und du bereit bist und du sagst, ja, mein Vater ist da. Und ja, es ist ein harter Kampf und er dauert ein Leben lang, aber wie viel größer wird die Freude sein, wenn er dann da ist? Wie viel größer, wenn wir so viel Arbeit investiert haben, wenn wir in ihm geblieben sind und wir uns auf ihn gerichtet und geworfen haben, wie viel größer wird dann die Freude sein? Der, dem du dein Leben lang gleichen wolltest, ist nun endlich da und du bist so wie er. Mit Freimut treten wir dann zu dem Thron, um uns durch Jesus die Krone geben zu lassen, die Krone des Lebens. Und deswegen darum bleibe nah bei Jesus, ja, schau auf ihn, fixiere dich auf ihn und bleibe in ihm und lebe in Freiheit als Kind Gottes. Lass uns zum Abschluss, um das vielleicht noch abzurunden, ein Beispiel eines Bruders nehmen, der den gleichen Kampf hatte. So wie wir. Und wir denken von ihm immer, er ist der Größte und ist der Höchste und er war auch ein absoluter Überflieger. Aber hört mal auf die Worte, die er gesprochen hat und wie er dieses ultimative Ziel der Heiligung erlebt hat. Vielleicht, um mich zu konzentrieren, hört zu, ich weiß nicht, 1. Timotheus, Kapitel 1, Abvers 12, da heißt es, und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und ein Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan hatte. Und die Gnade unseres Herrn werde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige zum Vorbild für die, die künftig an ihm glauben würden, zum ewigen Leben. Und jetzt das ultimative Ziel ist nicht unsere Christusähnlichkeit, das allerultimative Ziel ist dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Ja, ich bin dir so dankbar für dieses Wort. Ich bin dir so dankbar, Herr, für diese Ermutigung, Herr, die wir und die Ermahnung, aber auch die wir zu hören hatten von Johannes. Und wir danken dir auch für die Ermutigung durch Paulus, Herr, dass wir Teil sein dürfen dessen, was dir Ehre bringt. Dass wir Teil dessen sein dürfen, Herr, was letztendlich dazu führt, dass du alle Ehre kommst. Und Herr, wir feiern jetzt in den nächsten Tagen Weihnachten. Und wir feiern ein Kind, das geboren wurde, ein Sohn, der uns gegeben wurde, in einer Krippe, in einem Stall, in Bethlehem, weit weg in Israel, vor 2000 Jahren. Ja, kaum jemand hat es gesehen und mitbekommen. Ja, dieses süße Baby ist geboren worden, um zu sterben. Es ist geboren worden wegen Sünde. Es ist geboren worden, weil es Sünder gibt, die Rettung brauchen. Und das sind wir, Herr. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, jetzt nachdem wir gerettet sind, dass wir weiter aktiv handeln, dass wir kämpfen und dass wir mit dir zusammen, mit deiner Hilfe kämpfen, dass wir der Sünde uns entsagen und uns auf dich schauen. Ja, ich bitte dich dafür, dass du auch dieses Wunder an uns tust, dass wir noch in den nächsten Tagen wir auf dieses Kind schauen, dass wir auch immer daran erinnert werden, Herr, warum dieses Kind da war. Und ich danke dir, Herr, dass du Sünden weggenommen hast, dass du gekommen bist, um uns zu befreien. Bitte, Herr, hilf uns weiter und lass uns, Herr, dein Zeugnis sein in dieser Welt, Herr. Amen.